Omnifrequent, das aktuelle Magazin auf H2 Radio.
Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Omnifrequent hier bei H2 Radio. Mein Name ist Emily Sander und ich führe euch heute durch das Programm. Heute haben wir für euch wieder eine bunte Mischung an Themen zusammengestellt, denn zuerst geht es los mit einem Beitrag über Yoga, also Entspannung für die Ohren steht an. Weiter geht's mit dem Thema Rauchen und den Folgen von Nikotin. Wir fragen uns alle, wie sieht es eigentlich gerade bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben aus? Das werden wir heute erfahren. Und ein Highlight, es wird musikalisch, denn der 19-jährige Musiker Noah Benedikt ist bei uns zu Gast. Und da würde ich sagen, nicht lang schnacken. Wir legen los mit ein bisschen Musik. Jetzt kommt Peaches von Justin Bieber.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Oh. The way I breathe you in. Hey. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby. Never let you go. Oh. And I see you. There's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more. And days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time. And give you my whole life. My girl, I'm in my Yorker. Hate to leave it, call it torture. Remember when I couldn't hold her? Left her baggage for a mover.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch.
I get the feeling, so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh. Don't be distracted. The one I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest with mine. And I'll be right here with you till the end.
I got my peaches out in Georgia. Shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
Das war Peaches von Justin Bieber. Ach, das war doch schon mal schön entspannt zum Anfang. Und es geht weiter mit Entspannung, denn es geht um Yoga. Was einst als Trend begonnen hat, ist nun eine beliebte Sportart. Viele sagen dem Sport auch eine positive Wirkung für die Psyche nach. Aber was steckt wirklich dahinter? Lena Hillebrand hat es für uns herausgefunden.
Ja, let's go. Also sich am besten eine einfache Yoga-Übung raussuchen, die vielleicht nur eine Viertelstunde geht erstmal. Irgendwas Einfaches. Und ich glaube, danach ist man schon relativ überzeugt, dass man damit weitermachen möchte.
Jedenfalls sieht das Lara so. Sie ist Studentin und unterrichtet nebenbei Vinyasa-Yoga. Sie findet, jeder sollte Yoga mal ausprobieren. Die Beliebtheit von Yoga ist über die Jahre definitiv gestiegen. Dieses Jahr betrieben laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse gut 3 Millionen Menschen Yoga in ihrer Freizeit. Das sind immerhin 500.000 mehr als 2019. Viele nutzen Yoga, um gegen Schmerzen und Verspannungen anzugehen. Es soll ebenfalls eine Wirkung bei psychischen Problemen haben. Dabei ist Yoga kein einfaches Forschungsobjekt. Es gäbe einfach zu viele Faktoren, um ein wirklich vertrauenswürdiges Ergebnis zu erhalten. Einige Dinge lassen sich jedoch klar erkennen. Yoga kann bei Bluthochdruck helfen, Nackenschmerzen lindern und die allgemeine Stimmung verbessern, zum Beispiel bei Stress oder Angstzuständen. Lara spricht auch von einer Steigerung des Wohlbefindens.
Vor allem, wenn ich einen stressigen Tag hatte, kann ich halt dadurch besser abschalten. Also auch wenn man schon fertig ist mit der Yoga-Praxis, trägt man diese gelassene Haltung halt trotzdem mit in seinen Alltag hinein.
Aber warum ist das so? Beim Yoga achtet man besonders auf eine gute Haltung, atmet tief und regelmäßig und die meditativen Elemente sorgen für Entspannung. Das führt unter anderem dazu, dass das Herz langsamer schlägt. Außerdem werden dabei Botenstoffe wie Dopamin ausgeschüttet. Hierbei handelt es sich um ein Glückshormon. Yoga kann jedoch dann gefährlich werden, wenn man nicht auf die Signale des eigenen Körpers hört.
Wenn ich als Teilnehmer vielleicht noch nicht ganz so gut auf meinen Körper hören kann, dann kann es passieren, dass ich über meine Grenzen rübergehe, weil ich das gewöhnt bin aus der Leistungsgesellschaft heraus und machen und dann kann ich mich auch verletzen.
Das ist Steffi Marketschäfer. Sie arbeitet selbstständig als Yogalehrerin und gibt unter anderem Kurse im Yogastudio Ahimsa in Magdeburg. Ein Studio, in dem Yogakurse ebenfalls von der Krankenkasse bezahlt werden können. Persönlich macht sie schon seit 2008 Yoga. 2016 entschied sie sich, eigene Kurse anzubieten. Ihre Spezialisierung ist die Tiefenentspannung. Sie selbst sehe oft die Wirkung von Yoga direkt bei ihren KursteilnehmerInnen.
Ich kann ja so von meinen Schülern mal erzählen. Also manche kommen mit Rückenbeschwerden, andere mit Bluthochdruck, so auf körperlicher Ebene oder auch Kniebeschwerden. Und da unterstützt Yoga. Oft sind es Verspannungen vom vielen Sitzen, viel zu wenig Bewegung. Und da hilft es eben auf körperlicher Ebene.
Yoga kann ebenfalls eine Wirkung auf die Psyche eines Menschen haben. Es spielen verschiedene Komponenten mit rein, erklärt auch Frau Schäfer.
Das eine sind zum Beispiel die Faszien, also Bindegewebe, was verklebt ist, wo auch zum Beispiel Gefühle feststecken können. Und wenn die gelöst werden, dass ich auf körperlicher Ebene entspanne. Viele Übungen ziehen erstmal darauf ab, dass ich körperlich Anspannung abbaue und dann aber auch so nach und nach mentale und auch emotionale Verspannungen. Also wenn man dann gerade auch mehr Richtung meditative Techniken geht, Atemlenkungsübungen, dann wirkt das sehr auf den sogenannten Parasympathikus, der Nerv, der für Entspannung sorgt.
Ein mögliches Problem des Yoga-Hypes: nicht jeder hat das Geld, in einen professionellen Kurs zu gehen. Neben der finanziellen Belastung spielen soziale Ängste ebenfalls eine Rolle. Zu Anfang nutzen viele Online-Angebote. Hier rät Frau Schäfer jedoch zur Vorsicht.
Es kommt immer so ein bisschen zum einen auf die Qualität drauf an und wo ich selber gerade stehe. Es kann ein guter Einstieg sein. Es gibt Menschen, die trauen sich nicht unter Leute direkt, weil vielleicht eine Angststörung da ist oder sie nicht gerne unter Menschen sind. Dann ist das eine gute Alternative. Ich persönlich würde immer bevorzugen, so einmal die Woche vor Ort ins Yoga-Studio und vielleicht ergänzend online.
Viele Wirkungen von Yoga lassen sich tatsächlich nachweisen, wie zum Beispiel die Linderung von Nackenschmerzen. Die beruhigende Wirkung entsteht unter anderem durch das kontrollierte Atmen, wodurch sich der Herzschlag verlangsamen kann. Wenn man ausprobieren will, ob Yoga was für einen ist, muss nicht direkt in ein Studio gehen. Online-Anleitungen reichen zu Beginn vollkommen aus. Dabei sollte jedoch auf eine korrekte Ausführung der Übung sowie die eigenen Signale des Körpers geachtet werden.
Beim Hochschulsport hättet ihr übrigens auch die Möglichkeit, Yoga mal auszuprobieren. Oder ihr versucht es erstmal ganz in Ruhe mit ein paar einfachen Übungen zu Hause. Wir machen jetzt erstmal weiter mit einem Song, der wohl vom Namen nicht gegensätzlicher sein könnte, denn es geht weiter mit Stressed Out von den 21 Pilots.
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to
take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days. And then we fly it far away. Used to dream about a space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly it far away. Used to dream about a space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed.
Pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream about a space, but now they're laughing at the face saying, wake up.
Das war Stressed Out von 21 Pilots. Jeder, der öfter unterwegs ist und gerne auf das Auto verzichtet, kennt ihn. Den öffentlichen Nahverkehr. So auch die Magdeburgerin und Magdeburger. Tim Harzer war für uns unterwegs und hat sich umgehört, worauf sich PendlerInnen in Zukunft einstellen müssen.
Die Magdeburger Verkehrsbetriebe sind das Herzstück des Personennahverkehrs in Magdeburg. Und eben dieses Herzstück benötigt immer wieder Reparaturen und Neuerungen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Taktung und Streckenführung der Straßenbahnlinien. Diese Änderungen sorgen bei den Pendlerinnen und Pendlern immer wieder für Verwirrung. Dass bei den Reparaturen und Neuerungen auch wichtige Knotenpunkte eine Rolle spielen, weiß der Straßenbahnfahrer Martin Hartmann.
Man muss halt mehr investieren. Also wir stehen ja hier am alten Markt und der ist halt jetzt vor ein paar Tagen gerade von 10 km/h auf 5 km/h runtergesetzt worden, weil die Gleise so ausgelutscht sind, schlicht und einfach. Und jetzt soll das halt auf noch ein Jahr verschoben werden. Die Instandhaltung, so, ja, ich weiß nicht, ob die bis 2026 durchhalten, die Gleise.
Ein geplanter Sanierungs- und Modernisierungsprozess am alten Markt wurde um ein Jahr verschoben. Das bedeutet, dass die zentrale Haltestelle erst 2026 umfassend erneuert wird. Zu dieser Verzögerung kommt es trotz intensiver Gespräche im Stadtrat zwischen den Verkehrsbetrieben, der Verwaltung und den Stadtratsmitgliedern. Von Ausbau- und Modernisierungsmaßnahmen war das Streckennetz der Magdeburger Verkehrsbetriebe auch in der Vergangenheit immer wieder betroffen. Als jemand, der seit Jahren regelmäßig pendelt und die Veränderungen am Streckennetz erlebt hat, sagt Hartmut Kublischke:
Also ich finde auf jeden Fall super, dass sich das Streckennetz erweitert hat, dass da was zugelegt wurde bei der Straßenbahn. Das finde ich absolut richtig und ist eine Entwicklung in die richtige Richtung, die wir auch brauchen zukünftig. Wir werden das sehen.
Die Magdeburger Verkehrsbetriebe setzen weiterhin auf Modernisierung und Innovation. So wurden kürzlich neue Straßenbahnen des Typs Flexity vorgestellt. Ab 2025 sollen sie in den regulären Betrieb gehen. Diese neuen Fahrzeuge sind nicht nur größer und komfortabler, sondern auch umweltfreundlicher. Aber auch der alte Charme der aktuellen Fahrzeuge der Magdeburger Verkehrsbetriebe findet bei den Pendlerinnen und Pendlern immer noch Anklang.
Also mir macht das überhaupt nichts aus, mit so einer alten Rumpelbahn rumzufahren. Ich war letztens in Naumburg im Urlaub und die fahren dann noch mit einer Straßenbahn, keine Ahnung, von wann die ist, so gefühlt von 1930 oder so. Das ist der ganz normale Linienverkehr. Und ist gleichzeitig Tourismusmagnet und so. Ist voll cool, ja. Und ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn die alten Straßenbahnen hier in Magdeburg fahren. Also ich brauche ja nicht unbedingt die ultramodernen Züge für 100 Millionen Euro. Hauptsache, es ist überhaupt eine Basis da. Ja. Ist überhaupt irgendwie was da, mit dem wir uns fortbewegen können.
Dass diese älteren Modelle sehr viel anfälliger für Defekte sind, weiß Martin aus eigener Erfahrung.
Es wurde ja schon vor 20 Jahren mal, gab es eine große Sparrunde und die Konsequenzen, die spüren wir noch heute. Beispielsweise ist es montags bis freitags irgendwie eigentlich an der Tagesordnung, dass auf der 6 eine Bahn fehlt, weil... die Betriebshöfe, die schicken alles raus, was geht. Und wenn dann eben halt nicht alle Fahrten abgedeckt werden können, weil eben halt die Bahnen in der Werkstatt stehen, dann ist es eben so.
Seit neuestem setzt die MVB auch bei der Reparatur der Bahnen auf modernste Technik. Hier werden Ersatzteile mit Hilfe von 3D-Druckern modelliert und erstellt. Diese Maßnahme hilft dabei, die defekten Bahnen schnell wieder auf der Strecke einzusetzen, um euch an euer Ziel zu bringen.
Ob die Gleise auf dem Alten Markt bis 2026 befahrbar sein werden und ob die Verkehrsbetriebe auch zukünftig auf die älteren Straßenbahnmodelle setzen, wird sich zeigen. Jetzt geht es weiter mit einem thematisch passenden Song. Jetzt kommt für euch Drive von Incubus. Das war Drive von Incubus. Eine spannende Geschichte und eine Welt, die zum Erkunden einlädt. Dies und mehr verspricht das neue Videospiel Drova von den EntwicklerInnen des aufstrebenden Indie-Studios Just2D Interactive hier aus Magdeburg. Doch was genau steckt alles in dem Rollenspiel-Geheimtipp? Und wie geht man eigentlich als kleines Studio an die Entwicklung eines Rollenspiels heran? Im folgenden Beitrag von Marco Rieck nehmen wir euch mit hinter die Kulissen.
86 Quadratmeter Fläche, mitten im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld Ost. Hier befinden sich die Arbeitsräume des sechsköpfigen Entwicklerstudios Just2D Interactive. In diesen Räumlichkeiten ist am Videospiel Drova gearbeitet worden. Die Spieldauer umfasst stolze 25 bis 35 Stunden Spielzeit. Vorausgesetzt, man folgt nur der Hauptaufgabe und lässt die optionalen Aufgaben links und rechts liegen. Einer der Geschäftsführer, Johannes Haufe, erklärt, worum es im Spiel geht.
Drova ist ein 2D Open-World-Rollenspiel, so angehaucht, sag ich mal, so ein bisschen an keltische und auch, ich sag mal, römische, slawische Einflüsse. Man kann sich vorstellen, wie es gibt eine Geschichte und in diesem Spiel erlebst du diese Geschichte quasi aus der Perspektive von deiner Person, sag ich mal so. Ne? Kernelemente des Spiels ist halt ein Rollenspiel, das heißt, du hast einen Charakter, du kannst dich halt ausrüsten mit, weiß ich, Waffen, Gegenständen, Konsumgegenstände, du kannst Schätze finden in der Welt, du kannst mit NPCs reden, du kannst mit Tieren interagieren, du kannst craften, also das heißt, du kannst Gegenstände selber herstellen und so hast du halt vielfältige Möglichkeiten in diesem Spiel, dich halt zurechtzufinden und die Welt zu erkunden und zu entdecken.
Rollenspiele wie Drova haben den Fluch und Segen zugleich, dass sie aus sehr vielen unterschiedlichen Elementen bestehen. Doch was entsteht aus all diesen Zahnrädern? Der zweite Geschäftsführer Christian Sandkemper erläutert, was die Spieler motivieren soll, Zeit in der Welt von Drova zu verbringen.
Immersion ist da so dieses Schlagwort, was man dazu benutzt. Du musst in der Welt bei uns das alles selber herausfinden und dadurch, dass du es selber herausfindest, wirst du halt auch belohnt oder fühlst du dich belohnt, dass du es selber herausgefunden hast. Dadurch identifiziert man sich stärker mit diesem Spiel, weil man das Gefühl hat, ich habe die Arbeit gemacht, ich soll einen Schatz finden und ich habe Hinweise bekommen und ich folge diesen Hinweisen und dann denke ich, ah, okay, und dann fühle ich mich smart, weil ich dann denke, okay, das muss da drüber sein, da wurde was erzählt und finde den Schatz.
Die Entwicklung von Drova hat viele Jahre beansprucht. Noch während der Studienzeit der vier Gründer von Just2D Interactive arbeiteten sie am Projekt. 2021 ging eine Demo des Spiels auf der marktführenden Spieleplattform Steam online. Dieses Jahr stellten die jungen Entwickler ihr Spiel auf der Gamescom einem breiteren Publikum vor. Bis zum Veröffentlichungszeitpunkt konnten so über 7000 Interessierte gewonnen werden, die das Spiel auf ihre Wunschliste bei Steam setzten. Doch Videospielentwicklung benötigt eine Menge Geld. Zum Glück konnte ein Geldgeber und Marketingpartner, ein sogenannter Publisher, gewonnen werden.
Wenn man so ein Spiel entwickelt mit 6 Leuten und du hast eine Firma mit Lizenzen, brauchst du ungefähr 800.000 Euro. Wie willst du jetzt zu viert mit einem Studium 800.000 Euro auftreiben? Und dann braucht man halt einen Big Player irgendwie drin. Was wir dann gemacht haben, wir haben eine Bundesförderung beantragt. Die hat uns dann 50% Eigenkapital mussten wir nur beisteuern. Aber trotzdem auf 400.000 Euro zu kommen, ist auch unmöglich. Das heißt, der Publisher war dafür da, uns halt zu der Entwicklung zu helfen, also uns Geld zu geben und zu vertrauen, aber auch für das Marketing halt. Wie vermarktet man das Produkt? Wie verkauft man das Produkt? Wie bringt man das an den Mann? Und dafür war halt dann der Publisher da.
Die Veröffentlichung, der sogenannte Release, ist bei einem Videospiel besonders wichtig. Hier entscheidet sich, ob das Zielpublikum vom Produkt überzeugt werden kann. Um sicherzugehen, dass das Spiel Spaß macht und sich möglichst wenig Fehler ins Spiel eingeschlichen haben, lässt man im Vorfeld die Software testen. Doch auch Testphasen schützen viele Entwickler heutzutage nicht davor, dass Spiele unfertig auf den Markt kommen. Geschäftsführer Christian hat dazu eine klare Meinung.
Wir wollten beweisen, dass wir mit 6 Leuten ein Open-World-Rollenspiel im Indie-Bereich erschaffen, was zu Release vernünftig läuft. Es heißt nicht, dass es perfekt ist, es heißt nicht, dass es Fehler gibt, aber wenn man sich zum Beispiel moderne Spiele anguckt, die rauskommen und du dann erstmal weißt, alles klar, ich warte nochmal 3 Monate, dann kann ich es erst überhaupt ansatzweise spielen und das kritisieren wir unglaublich stark.
Im Oktober war es dann soweit. Der Release stand vor der Tür. Die jungen Entwickler beschlossen öffentlichkeitswirksam, eine Woche lang, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, direkt aus ihren Räumlichkeiten zu streamen. Beim Streamen wurden Bild und Ton des Studios sowie Spielszenen aus Drova ins Internet übertragen. Große Gaming-Influencer, unter anderem Gronkh, Hand of Blood, Maxim und Varion, haben im Vorfeld und im Release-Zeitraum über das Spiel berichtet. Das hat dazu geführt, dass es einen echten Hype gegeben hat.
Man konnte uns wirklich zum Release zugucken, wie sind die Wochen vor und nach Release. Und wir haben nicht nur den Release-Tag, sondern wirklich 2 Wochen davor Release haben wir angefangen. Wir wollten wirklich mal zeigen, okay, wie ist es eigentlich, wie läuft so ein Release eigentlich ab? Und wollten da auch mal so ein bisschen Transparenz zeigen. Und wir haben wirklich alles hier gestreamt halt. Man konnte sehen, wie ist das so, wo wurde es wieder hitziger, wo wurde es ein bisschen stressiger. Man konnte halt alles miterleben. Und ungefähr so 2-3 Tage vor Release ist das Ganze wirklich bei uns, ich sag jetzt mal, für unsere Fans so durch die Decke gegangen. Wir hatten auf Twitch sonst so 20, 30, 40 Zuschauer. Da hatten wir unsere Hauptgruppe, waren wir auch immer happy, so war cool. Und 2-3 Tage vorher ging es auf 80, 100. Und am Release-Tag waren wirklich 300 bis 400 Leute live in diesem Twitch-Chat.
Wer Spaß am Spiel gefunden hat, darf sich die kommenden Monate noch auf Veränderungen freuen. Geplant ist ein neuer Schwierigkeitsgrad mit neuen Gegnern, neuen Attacken und ein zusätzlicher Hardcore-Modus. Wie erfolgreich Drova tatsächlich ist, werden die Quartalszahlen zeigen. Doch schon jetzt ist klar, dass Drova seine Fanbase gefunden hat.
Wir sind gespannt, wie sich Just2D Interactive in Zukunft weiterentwickelt und wünschen den EntwicklerInnen weiterhin viel Erfolg auf ihrem Weg. Musikalisch geht's nun weiter mit einem Teaser von unserem Studiogast. Jetzt kommt für euch Wonderland Side von Noah Benedict mit Melissa Mandy.
Explodes on the song in midnight. Through my face up through the skies. Close my eyes like doesn't feel right. It's like summer never rise.
I'm feeling like I'm trapped in the habits. Daily routines like machines. The world's a big disaster. So darkness, drowning slowly in the light. But with you by my side, I know I will rock the day and bring the light. Say they have the key, but it feels like they're all liars after all. Trying to steal my heart, but I fall in love.
Oh, it's just for sure.
Follow me from heaven to earth. Let's build this thing the way we deserve it. Take it back and stay.
Das war Wonderland Side von Noah Benedict. Der ist bei uns übrigens auch später im Studio, also bleibt gerne dran. In Deutschland sterben jedes Jahr ca. 127.000 Menschen an den Folgen von Nikotinkonsum. Das sind ungefähr 13% der Todesfälle und damit mehr Tote als durch Autounfälle oder Alkoholkonsum. Rauchen ist weiterhin beliebt, besonders bei Jugendlichen. Warum Nikotin so abhängig macht, erfahrt ihr jetzt von Annalena Preidecker.
Rauchen ist immer noch bei vielen Menschen sehr beliebt, besonders auch bei Jugendlichen. Aber was ist daran eigentlich so interessant und was haben Zigaretten für uns für Folgen? Das erfahrt ihr in diesem Beitrag. Dafür habe ich mir einen Experten im Thema Rauchen, den Doktoranden Robert, und einen ehemaligen Raucher Mohammed eingeladen. Die Stiftung Gesundheitswissen lieferte mir ein paar Informationen. Zum Beispiel, dass ein hoher Anteil in Deutschland raucht. Das sind rund 1/4 der Menschen. Aber was passiert eigentlich während dem Rauchen? Dein Herz schlägt wortwörtlich schneller, denn dein Körper ist in Alarmbereitschaft. In deinem Gehirn wird Dopamin freigesetzt, durch das ein Belohnungsgefühl entsteht. Auch Acetylcholin wird ausgeschüttet, was dich kurzfristig wach und konzentriert macht. Was der Anreiz für das Rauchen besonders bei Jugendlichen sein kann, das erklärt uns Robert Ronner, Doktorand und Wissenschaftler des Instituts für Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung der Otto-von-Guericke-Universität.
Also bei Jugendlichen spielt das Streben nach Coolness sozusagen eine zentrale Rolle. Jugendliche rauchen oft, um in einer Gruppe dazuzugehören, besonders wenn Freunde und ältere Vorbilder eben auch rauchen. Und das andere ist im Bereich der Gruppenzugehörigkeit auch die Rebellion. Rauchen wird oft eben als Akt des Widerstandes gegen Autoritäten, Eltern, Schulen gesehen und natürlich auch die Filme und die Medien. Serien, Filme, Social Media zeigen rauchende Charakter eben oft als cool, sexy, rebellisch, was Jugendliche aktiv beeinflusst. Das zweite sind psychologische Gründe. Viele Menschen nutzen Rauchen und auch Nikotinzufuhr zur Stressbewältigung. Und das dritte großer Überpunkt ist natürlich auch die Verfügbarkeit und Gewohnheit.
Wie Robert uns erzählt hat, gibt es viele verschiedene Anreize für Jugendliche oder junge Erwachsene mit dem Rauchen anzufangen. Auch Mohammed, der in Magdeburg ein Fach im Bereich Wirtschaft studiert, hat für mehrere Jahre geraucht. Er erzählt uns von den Anfängen des Rauchens und was ihn dazu brachte.
Ja, das war an Schulzeit eigentlich. Ich war schon damals 16 Jahre alt mit den Jungs aus meiner Klasse. Und da waren viele Kollegen bei mir, die rauchen auch. Wir waren schon in einer Gruppe, verstehen Sie, was ich meine? Und ja, ich wollte das einfach probieren, also das Gefühl, also dass die anderen auch fühlen, weil wir waren Freunde, wo ich wollte einfach dieselben Werte mit denen teilen.
Dabei unterschätzen viele, wie auch Mohammed, am Anfang die Gefahren, die von Zigaretten ausgehen. Robert, der Doktorand und Wissenschaftler, ist gut mit den Gefahren der Zigaretten bekannt.
Das Rauchen langfristige, sehr gesundheitsschädliche Folgen hat, ist, glaube ich, den meisten Personen klar. Das Krebsrisiko steigt extrem. Rauchen ist die Hauptursache für Lungenkrebs und verantwortlich für 85-90% der Fälle von Lungenkrebs. Es gibt weitere Krebsarten, die durch Rauchen bedingt werden. Das zweite sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hat ein sehr viel höheres Risiko für einen Herzinfarkt, Schlaganfälle, Bluthochdruck steigt, also Nikotin verengt ja die Blutgefäße und erhöht dadurch auch den Blutdruck, Atemwegserkrankungen, wirklich chronische Lungenerkrankungen, COPD unter anderem. Und außerdem, auch noch interessant, Reproduktions- und Sexualgesundheit leidet auch extrem und auch die psychische Gesundheit. Rauchen wird oft mit Angststörungen, Depressionen in Verbindung gebracht. Raucher verlieren im Schnitt etwa 10 Lebensjahre im Vergleich zu Nichtrauchern. Um 50% aller Raucher sterben vorzeitig an rauchbedingten Krankheiten. Das ist epidemiologisch bewiesen.
Wie man sieht, hat das Rauchen für uns viele fatale Folgen. Deswegen befürwortet Robert auch verschiedene Wege zur Aufklärung, denn diese gibt es nach ihm nicht ausreichend.
Das wären einerseits Bildungsprogramme und Präventionsprogramme in Schulen. Und dann gibt es eine sogenannte Peer-to-Peer-Aufklärung, also Jugendliche informieren Gleichaltrige, aber auch soziale Medien, also kreative Kampagnen, wie zum Beispiel auf Plattformen von TikTok, Instagram, YouTube, um eben Jugendliche gezielt dort zu erreichen, wo sie sich letztendlich auch aufhalten.
Mohammed hat sich entschieden, mit dem Rauchen aufzuhören und hat zum Schluss noch ein paar Ratschläge.
Ich habe gesehen, dass ich das also nichts von diesen Zigaretten was gewinne. Also ich wusste schon, also wenn ich also auch rauchen würde, dann werde ich auch mein ganzes Leben rauchen. Ich werde auch davon abhängig, mein ganzes Leben. Ne? Wegen gesundheitlichen Gründen eigentlich. Ich wollte mich einfach fit halten und gesund. Die Jugendlichen müssen wissen auch, das hat immer negative Folgen sowas. Ne? Und ich würde die empfehlen auch so Sport, also regelmäßig zu treiben und auch gutes Essen so vorzubereiten und einfach Finger weg von Drogen und auch von Zigaretten, weil das ist nicht gut für eure Gesundheit.
Mohammed hat es geschafft, erfolgreich mit dem Rauchen aufzuhören. Möchtest du aufhören, aber brauchst etwas Hilfe? Dann informier dich mal im Internet über Selbsthilfe. Es gibt auch Therapie und telefonische Beratung. Im akuten Fall kannst du auch die Nummer 08008 313131 wählen.
Das war ein Beitrag von Annalena Preidecker über das Rauchen. Aber nicht nur Zigaretten enthalten Nikotin, sondern auch E-Zigaretten. Seit einigen Jahren gibt es eine scheinbar bessere Alternative zum klassischen Rauchen, das Vapen, also Verdampfen von nikotinhaltigen Liquids in elektronischen Zigaretten. Diese Produkte gibt es auch in der Einwegvariante. 600 Züge, kein Aufladen, einfach kaufen und losdampfen. Doch ist das Vapen wirklich besser als das klassische Rauchen? Und wo werden die Einweg-E-Zigaretten nach 600 Zügen entsorgt? Mein Kollege Tom Böttcher hat sich da mal schlau gemacht.
Ob Melone, Bluegrass Lemonade oder Strawberry Ice, E-Zigaretten sind weit verbreitet und bei vielen Leuten beliebt. Wenn man durch die Straßen läuft oder auf die Bahn wartet, überall sieht man die meist bunten kleinen Geräte. Seit 2018 sind vor allem Einwegmodelle weit verbreitet. Am populärsten ist hierbei die Marke 11 Bar der chinesischen Firma iMiracle Shenzhen. Die Meinung, dass Dampfen sei eine gesündere Alternative zum Rauchen, hält sich dabei hartnäckig. Da die besagten Einweggeräte erst wenige Jahre auf dem Markt sind, gibt es noch keine Langzeitstudien zur Gefährlichkeit. Dennoch ist Vorsicht geboten, das betont auch Katrin Schaller von der Stabsstelle Krebsprävention in Heidelberg.
Was wir haben, sind Erkenntnisse aus Tierversuchen, aus Zellversuchen und aus kurzfristigen Studien an Menschen. Und die zeigen, dass mit dem Aerosol, was beim Gebrauch von E-Zigaretten entsteht, Schadstoffe entstehen, darunter auch krebserzeugende Substanzen. Und die werden mit dem Aerosol in den Körper inhaliert. Und im Körper werden dadurch Prozesse in Gang gesetzt, die die Basis sind für chronische Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie Lungenerkrankungen.
Neben den gesundheitlichen Folgen vom E-Zigarettenkonsum stellt auch die Entsorgung der Einwegmodelle ein großes Problem dar. Die Produkte wie 11 Bar sind nämlich Elektrogeräte und müssen dementsprechend gesondert entsorgt werden. Das bedeutet, sie gehören weder in den Hausmüll noch in die gelbe Tonne. Die Geräte müssen als Elektrogeräte abgegeben werden. Das kann zum Beispiel ein Wertstoffhof sein, aber auch Lebensmitteleinzelhändler wie Edeka sind ab einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern zur Rücknahme verpflichtet. Bei falscher Entsorgung kann es zu Problemen kommen. Vielen KonsumentInnen ist das nicht einmal bewusst. Ines Tröstler ist Sachbereichsleiterin im Bereich Abfallberatung und Abfallrecht beim städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg. Sie hat regelmäßig mit falsch entsorgten Einweg-E-Zigaretten zu tun.
E-Zigaretten, die enthalten Lithium-Akkus und aus diesem Grund können sie aufgrund von Stoß oder wenn man ein falsches Ladegerät dranhält, kann es zum Brand kommen. Im Grunde genommen, wenn man das zum Beispiel über den Restabfall entsorgen würde und nicht auf die Wertstoffhöfe oder beim Verhändler abgibt, kann es eben auch zu Bränden kommen.
Da die E-Zigaretten oft zusammen mit anderem Müll entsorgt werden, ist es schwer zu sagen, wie viel Prozent der Geräte in der falschen Tonne und nicht beim Wertstoffhof landen. Da Online-Shops und stationäre HändlerInnen ihrer Informationspflicht nur dürftig nachkommen, gibt es auch keine wirkliche Lösung für das Problem. Einen drastischen, aber möglicherweise nötigen Schritt gäbe es allerdings noch, und zwar von Seiten des Gesetzgebers.
Es ist durchaus möglich, dass diese Einwegzigaretten eben halt auch verboten werden, weil es zu massive Probleme auch damit gibt oder weil es einfach gesellschaftlich eben ein Problem ist, ja.
Die Bauweise der Einweggeräte kann dabei nicht nur für die Umwelt ein Problem werden. Um das nikotinhaltige Liquid in der E-Zigarette zu verdampfen, muss es erhitzt werden. Das passiert über ein metallisches Heizelement, das sich im Gerät befindet.
Dann sind zum Teil Metalle drin, die zum Teil, also sich einfach ablösen aus den metallischen Teilen vom Heizelement da drin. Also Nickel und Blei sind da Beispiele dafür. Acrolein ist noch mit drin, Benzol, Toluol. Das sind so Substanzen, die da beim Erhitzen mit entstehen.
Auch Katrin Schaller fordert ein Verbot der Einweg-E-Zigarette. Das Verdampfen der süßen Liquids mache, genau wie das Rauchen klassischer Zigaretten, extrem süchtig. Gleichzeitig sprechen die HerstellerInnen von Marken wie 11 Bar mit bunten Farben und süßen Geschmacksrichtungen vor allem Jugendliche und junge Erwachsene an.
Das sind gerade Produkte, die extrem attraktiv für Jugendliche sind. Die sind billig, die sind bunt, die gibt es in wahnsinnig vielen Aromen. Man kann sie einfach verwenden, sie sind unauffällig. Und die sind im Moment unter Jugendlichen sehr beliebt und da ist zu befürchten, dass da eine Generation abhängiger Jugendlicher entsteht und dass ein nicht unbeträchtlicher Teil von denen womöglich zum Rauchen wechselt. Und das wäre verheerend.
E-Zigaretten verursachen Krebs und werden oft falsch entsorgt. Eine weniger schädliche Alternative zum klassischen Rauchen bieten sie damit also nicht. An dieser Stelle noch einmal der Appell an alle NutzerInnen von Elfbar und Co. Bitte im Wertstoffhof oder im Supermarkt abgeben und nicht in den Müll werfen. Und wenn ihr ganz aufhören wollt mit Rauchen oder Vapen, besucht am besten rauchfrei-info.de. Jetzt haben wir noch ein bisschen Musik für euch. Es geht weiter mit Jungle Drum von Emiliana Torini. Das war Jungle Drum von Emiliana Torini. Roter Himmel. Ein Titel, der sofort an Spannung, Hitze und Gefahr denken lässt. Der Film von Regisseur Christian Petzold ist bereits vor einem Jahr in die Kinos gekommen und hat seitdem zahlreiche Preise abgeräumt. Doch die Geschichte endet nicht mit der Premiere. Petzold reist weiterhin durchs Land, zeigt seinen Film in ausgewählten Kinos und kommt mit den Zuschauern ins Gespräch. So wie kürzlich im Cine Circus in Köthen. Doch worum geht es eigentlich? Vier junge Menschen verbringen einen Sommer an der Ostsee, während im Hintergrund unaufhaltsame Waldbrände näher rücken. Ein Film, der persönliche Konflikte mit einer existenziellen Bedrohung verbindet, intensiv und berührend zugleich. Unser Reporter Chris Lucio Schönburg hatte die Gelegenheit, mit Christian Petzold zur Filmvorführung in Köthen über die Inspiration hinter dem Film, seine Dreharbeiten und die Bedeutung der Geschichte zu sprechen.
Christian Petzold ist jetzt neben mir. Herr Petzold, Roter Himmel, so ist der Name des Films. Was bedeutet Ihnen persönlich dieser Film? Was sind Ihre Gedanken dazu?
Ich glaube, das war der erste Film, wo ich gemerkt habe, dass ich auch gerne mal wieder eine Komödie machen würde. Der wurde nämlich teilweise sehr komödiantisch.
War das im Vorfeld schon so gedacht oder kam das dann in der Entstehung?
Ich glaube, das habe ich ein bisschen den Schauspielern in dem Ensemble also zu verdanken, die sofort die komödiantische Qualität des Stoffes gesehen haben. Den habe ich nicht so gesehen. Für mich war das eine Tragödie, roter Himmel, Waldbrände, tote Menschen. Aber die haben das Lustige darin gesehen und haben mich selber als Regisseur während des Drehens zum Lachen gebracht.
Aber nehmen Sie unsere Zuhörerin gerne mal mit auf so eine kleine Reise. Wie entstand denn dieser Film? Wann kam Ihnen dieser Gedanke zu dem Film und dann der Entstehungsprozess?
Ist ja nicht so weit hier, Treuenbrietzen, wo es gebrannt hat. Und wir haben diese Waldbrände gesehen im Sommer 2020. Dann habe ich Waldbrände in der Türkei gesehen. Klimakatastrophe, ein toter Wald ist das Toteste, was man sich vorstellen kann. Da hört man nichts mehr. Keine Insekten, kein Wind in den Baumkronen. Das war so horrormäßig, so totenstill, dass ich dachte, das Kino muss an diesem Ort einen Film erzählen.
Im Nachhinein hat der Film auch sehr gute Kritiken bekommen. Hatten Sie das schon bei der Entstehung gedacht?
Ja, doch, der wird gut. Der ist gut, der Film. Der braucht mich nicht mehr, der kommt alleine klar.
Der Film gehört ja, wenn ich das richtig gelesen habe, mit zu einer Trilogie. Das heißt, es kommen dann noch zwei Filme oder es kam dann schon davor ein Film und jetzt kommt noch einer. Wie ist das?
Ja, die Trilogie, der erste war Undine, das war ein Wasserfilm. Der zweite ist ein Feuerfilm und der dritte Film sollte ein Film über Luft und Gas werden, ist aber noch nicht in, wie heißt das heutzutage, in der Pipeline. Ne?
Wenn man sich jetzt ein bisschen auf die Entstehung des Films zurückbesinnt, wie liefen denn die Dreharbeiten ab? War das ein ganz kleines Team oder haben Sie versucht, dann auch das Projekt so groß wie möglich zu halten?
Man versucht es ja immer klein zu halten aus ökonomischen Gründen, aber bei so einem Film, das ist ein Kinofilm, der hat fast 4 Millionen Euro gekostet, da brennen Wälder, da werden ganze Strände abgesperrt. Das ist dann doch schon größer, als man glaubt. Ich denke immer am Anfang, ach, ich mache einen kleinen Film. Letztendlich sind es dann 80 Leute, die jeden Tag dort arbeiten.
Und beschreiben Sie gern für mich diesen Film nochmal in 3 Worten.
Der Film eines Künstlerarschlochs, der die Liebe erst lernen muss und dazu Waldbrände benötigt.
Das war ein bisschen mehr als 3 Worte. Dankeschön.
Das war unser Reporter Chris Lucio Schönburg im Interview mit Christian Petzold. Die Begeisterung der Zuschauer nach der Filmvorführung war groß. Roter Himmel konnte sichtlich Eindruck hinterlassen.
Mir hat es sehr gut gefallen. Der Film ist außergewöhnlich. Er hat einen Flair, was man nicht in Worte fassen kann. Viele, die an der Ostsee Urlaub gemacht haben schon, können vieles nachvollziehen. Man spürt fast so die Geräusche und die Gerüche, als wäre man direkt dort vor Ort. Es hat mir auch sehr gut gefallen, dass es Zwischentöne gibt. Vor allen Dingen, was die Gefühle der Protagonisten untereinander betrifft. Das war außergewöhnlich. Das hat mir sehr gut gefallen.
Das hört sich doch vielversprechend an. Dankeschön an unseren Reporter Chris Lucio Schönburg für die Einblicke vor Ort. In Magdeburg gibt es einige Weihnachtsmärkte, da verliert man schnell mal den Überblick. Was dieses Jahr an mir irgendwie vorbeigegangen ist, ist ein Weihnachtsmarkt, der Konzerte und verschiedenes Live-Programm bietet. Leider habe ich ihn dieses Jahr verpasst, aber meine Kollegin Antonia Hager war vor Ort.
Glühweinduft und Gelächter kommen einem beim Betreten der alten Festungsanlage schon entgegen. Auf dem nassen Boden spiegeln sich die Lichter, die von den Ausstellungen links und rechts herausscheinen. Es liegt eine gemütliche Stimmung in der Luft, die von einem Regentreiben weitergetragen wird. So wie in der Magdeburger Innenstadt ist auch hier im Ravelin Weihnachten angekommen. Advent im Ravelin ist allerdings kein gewöhnlicher Weihnachtsmarkt. Das ist der Organisation des Sanierungsvereins Ravelin 2 zu verdanken. Michael Möller ist einer der Menschen, die das Event stemmen.
Der Sanierungsverein vom Ravelin 2. Also wir befassen uns damit, die Gemäuer der Festungsreste hier zu sanieren und ihren ursprünglichen Zustand wieder zu versetzen. Also es möglichst originalgetreu darzustellen, aber auch das Ganze mit Kultur und Leben zu füllen. Und dafür machen wir größere Veranstaltungen, wie zum Beispiel jetzt dieses Wochenende.
Die Mitglieder setzen sich mit viel Engagement für den Erhalt und die Restaurierung der historischen Festungsanlage ein. Denn der Verein möchte das Ravelin als kulturellen und historischen Ort bewahren. Gleichzeitig soll er für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Neben Veranstaltungen wie Advent im Ravelin bietet der Verein auch Führungen, Workshops und kulturelle Projekte an. Dadurch wollen sie die Geschichte des Bauwerks lebendig halten. Oder eben einen besonderen Weihnachtsmarkt machen. Den organisiert der Verein zusammen mit anderen Magdeburger Kulturvereinen. Der Minddrop e.V. und das Musikkombinat sind für das Booking der Acts verantwortlich. Philipp Kloss vom Musikkombinat Magdeburg war von Anfang an am besonderen Konzept interessiert.
Das Konzept hinter der Veranstaltung fand ich persönlich damals sehr spannend und konnte dann eben auch das Team motivieren, mitzumachen über all die Jahre, weil der Weihnachtsmarkt als solcher nicht im Vordergrund steht. Es ist eine Benefizveranstaltung, verkleidet als Adventsmarkt. Das heißt, es gibt ein unglaublich großes Kulturprogramm, wahrscheinlich wesentlich größer als bei anderen Weihnachtsmärkten. Es steht auch viel mehr der Fokus darauf. Wir zum Beispiel booken ja dann Rockbands, Newcomer in namhafte Acts rein, die man normalerweise eher in Konzerthallen vermutet, aber nicht auf dem Weihnachtsmarkt.
Lesungen, Live-Podcasts, Comedy-Shows und Konzerte. Dieses Programm lässt sich wohl auf keinem anderen Weihnachtsmarkt finden. Der Fokus liegt eindeutig auf dem kulturellen Anteil des Weihnachtsmarkts. Kommen die übrigen Faktoren, die ein guter Weihnachtsmarkt ausmacht, dann vielleicht zu kurz? Auf den ersten Blick gibt es Glühwein und Essensbuden auf jeden Fall zu Genüge. Die kulinarische Vielfalt steht aber nicht so im Fokus, wie es vielleicht am alten Markt der Fall ist. Trotzdem sind verschiedene Handarbeitsstände mit weihnachtlichen Basteleien und selbstgemachten Geschenken ebenso zu finden. Mit Organisator Michael Möller will die Zahlen für sich sprechen lassen.
Also in den letzten Jahren, also wir sind halt stetig gewachsen. Wir haben ja früher angefangen mit nur in einem ganz kleinen Markt hier in dem, also vorderen Bereich, im Hofbereich. Da waren 500 Leute oder so da. Das war schon das Maximum, was denn hier so sein konnte. Dann haben wir uns stetig halt erweitert. Mittlerweile halt oben auch noch den Wäldchenbereich mit einer Bühne und da auch noch Programm und noch mehr Stände natürlich. Und dadurch entzerrt sich das Ganze und es ist halt so, dass wir in den letzten Jahren irgendwo zwischen 5.000 und 7.000 Besucher dann an den beiden Tagen zusammen hatten.
Durch verschiedene Orte und Settings ist der Weihnachtsmarkt sehr wandelbar. Und die verschiedenen Teile der Festungsanlage versprühen eine unterschiedliche Art von Gemütlichkeit. Während in den Ausstellungen eher eine konzentrierte Ruhe herrscht, wird draußen ausgiebig gelacht. Die Stimmung ist trotz des teilweise nassen Wetters sehr gut. Mit dem diesjährigen Advent im Ravelin hat sich der Wunsch von Philipp Kloss wohl erneut verwirklicht.
Es ist im Ehrenamt die Motivation, beim Kulturschaffen mitwirken zu können, sich und seine Ideen verwirklichen zu können, die Band einladen zu können, die sonst sich nicht nach Magdeburg verirrt, ne? Den Ort zu bespielen, wo noch keiner war oder wo eigentlich was ganz anderes stattfindet. Sich ein Konzept auszudenken, das durchzuziehen, Leute einzuladen und für ein paar Stunden so eine andere Welt aufzumachen. Und die Leute gehen dann wieder raus und sagen, war geil, habe ich überhaupt nicht erwartet, was hier gerade passiert ist, habe einen tollen Abend gehabt und diesen Abend hätte ich auch woanders nicht gehabt.
Da weiß ich ja schon, was ich nächstes Jahr auf jeden Fall machen werde. Ein Tipp von Antonia Hager, die für uns vor Ort war, nicht unbedingt die neuesten Schuhe anziehen. Ich habe es vorhin schon angeteasert, wir haben schon einen Song gehört, und zwar Wonderland Zeit von Noah Benedikt. Dieser Besagte ist bei uns im Studio, ich bin nicht alleine hier. Hallo Noah Benedikt, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, schön hier zu sein. Ist ja gemütlich bei euch, ist ja Wahnsinn.
Das stimmt wohl. Christmas Time heißt dein neuer Song, passend zur Jahreszeit. Welches ist deiner Meinung nach der Weihnachtssong für dieses Jahr?
Christmas Time tatsächlich. Nein, Spaß. Also wenn es danach geht, was ich am liebsten höre, ist tatsächlich, also ich wechsle immer durch. Ich habe gefühlt jedes Jahr einen anderen Lieblingssong. Aber ich habe so einen Klassiker, den höre ich immer relativ selten, damit er irgendwie besonders bleibt, ne? Und der heißt Grown Up Christmas List. Der ist ja gar nicht so bekannt. Ich weiß nicht, kennst du den?
Nee,
ne?
Ich kenne den nicht, nee.
Der ist super geil. Einfach mal reinhören.
Sehr schön. Auf Spotify ist dein erster Song von 2017. Wann hast du damit angefangen, selbst Musik zu machen?
Ewig. Also tatsächlich, ich weiß gar nicht genau, wann es genau einen Startpunkt gab. Also ich habe natürlich, bevor ich veröffentlicht habe, schon ganz viel rumprobiert bei mir im Studio, beziehungsweise was man noch nicht wirklich Studio nennen konnte damals. Aber ich habe eigentlich, also Musik mache ich, seitdem ich 5 bin, das heißt seit 2010, und Studioprogramme seit 2011 eigentlich, also Produktion nebenbei. Natürlich klang es damals noch absolut furchtbar, aber ja, und dann kam das einfach nebenbei. Also ich sag mal so, ab 2012, 13, 14 habe ich dann angefangen, Zeug zu machen, natürlich noch nicht veröffentlicht, das kam dann erst später.
Also quasi ein alter junger Hase irgendwie.
Genau.
Doch schon lange dabei.
Ja klar.
Du spielst sehr gefühlvolle Musik. Wie möchtest du, dass deine Musik verstanden wird?
Tatsächlich, also meine Musik ist in der Regel zwar gefühlvoll, aber meist optimistisch, beziehungsweise spreadet good vibes quasi. Und das ist der Sinn von meiner Musik. Also es ist momentan so eine Depri-Phase durch die Musikindustrie. Das hat man auch schon vor so 2-3 Jahren bemerkt, als dann die ganzen Blut-Musikvideos kamen und jeder über Bad Habits gesungen hat oder was auch immer. Was ich natürlich auch sehr cool finde. Also das funktioniert, das hat eine Hörerschaft. Aber ich dachte mir, da muss man ein bisschen gegenwirken gegen diesen Trend. Und deswegen versuche ich einfach, optimistische, gute Musik zu machen. Und Piano-Balladen sind halt einfach extrem entspannt für mich, ne? Ich muss nicht viel aufnehmen, es geht relativ schnell zu schreiben und tatsächlich auch mein meistgestreamter Song, also Light of My Life, war ein 1,5-Stunden-Ding. Also ich habe den in 1,5 Stunden geschrieben, aufgenommen, produziert, gemastert und fertig. Und das ist das Coole an Piano-Balladen und irgendwie mögen das die Leute sehr gerne. Und ich natürlich auch, sonst würde ich es nicht machen.
Auf YouTube bist du ja auch wahnsinnig aktiv. Du hast 153 Videos allein in den letzten 5 Jahren hochgeladen. Was motiviert dich denn dazu?
Tatsächlich habe ich einfach so ein Motto, das mich immer durchzieht durch die Arbeit quasi, und das ist einfach machen. Also ich mache mir nie groß Gedanken, kriege das jetzt viele Aufrufe, ist es vielleicht beliebt, sollte ich jetzt im Genre bleiben, was eh gut läuft, also Piano-Balladen zum Beispiel, oder sollte ich einfach irgendwas anderes machen. Und mein Motto, also einfach machen, ziehe ich einfach frei durch. Also ich gucke mir wirklich auch nicht die Analytics an, das ist mir relativ egal, sondern ich lade einfach hoch und wenn ich Lust habe auf ein Projekt oder eine Kollaboration mit irgendwem aus dem Ausland, dann fliege ich halt rüber und mache das. Oder halt nicht.
Sehr schön. Na, da hast du ja noch einiges vor. Wir hoffen, dass es groß weitergeht mit dir. Vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Das war Noah Benedikt bei uns hier im Studio. Es ist dunkel, es ist kalt. Ja, die Winterzeit ist wirklich nicht nur für jeden etwas, aber kein Grund, sich zu Hause zu verkriechen. Diese Woche haben wir wieder tolle Veranstaltungstipps, die euch aus der Winterträgheit reißen können. Mailin Zimmermann mit den Highlights für die Woche und das kommende Adventswochenende.
Was denn?
Wann denn?
Wo denn?
Die Veranstaltungstipps.
Es weihnachtet sehr. Vor allem auf dem historischen Weihnachtsmarkt Kaiser Otto Pfalz in Magdeburg. Mit dabei
Kunsthandwerker, Ritter und Mönche. Sie zeigen in traditioneller Kleidung ihre Handwerkskunst. Paganini Events organisiert den Weihnachtsmarkt. Ingo Bumpke weiß, was den Weihnachtsmarkt so besonders macht.
Die Kaiser-Otto-Pfalz oder historische Weihnachtsmarkt ist eine gute Mischung von Handwerk, Handel und Gastronomie. Man kann dort alte Handwerkskunst bestaunen, vom Schmied über dem Glasbläser. Und genauso kann man dort aber sich auch gut versorgen mit vielerlei Ständen, zum Beispiel ein schönes Käsebrot oder eine warme Suppe.
Und bei einem Becher Punsch oder Glühwein lässt es sich auch bei der Kälte draußen aushalten. Der historische Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat noch bis zum 29. Dezember täglich von 12 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Freitags und samstags sogar bis 23 Uhr. Weitere Infos gibt's auf historischerweihnachtsmarkt-magdeburg.de. Magdeburgs etwas anderer Weihnachtsmarkt findet auch dieses Jahr wieder im Buckower Engpass statt. Dieser verwandelt sich in ein buntes Weihnachtsspektakel. Hagen Fese ist Finanz- und Grillmeister des Vereins der Buckauer Kunst- und Kulturdilettanten. Der Verein möchte mit dem Markt die Kunst und Kultur fördern und bietet so eine Alternative zu herkömmlichen Weihnachtsmärkten.
Besonders am Weihnachtsmarkt im Buckauer Engpass ist die Wärme, die Gemütlichkeit, die besondere Kiezatmosphäre und die ganz besondere Enge im Buckauer Engpass. Die Besucher erwartet dort sehr viel Kulinarisches, Speis und Trank, Handgemachtes aus der Region und aus dem Künstlerviertel Buckau im Herzen von Magdeburg.
Erlebt Live-Musik, Chöre und viele Überraschungen. Das Weihnachtsspektakel findet am Samstag, den 14.12. statt. Los geht es um 14 Uhr. Bis 20 Uhr habt ihr Zeit, euch vor Ort umzusehen und die Stimmung zu genießen. Mehr Infos gibt es auf bkkd-md.de.
Und wir wollen natürlich nicht unseren Gast hier ohne irgendwas rausgehen lassen. Wir haben jetzt noch einen Song für euch, Christmas Time von Noah Benedict.
Up, take some coke in a cup and go out in the winterland. Always perfectly dressed, there's necklace on your chest and the purple bag in hand. I slowly breathe in, close my eyes and forget about who I am. There is only you, my only wish to make me a happy man.
Wir sind leider schon am Ende unserer Sendung angekommen. Vielen Dank fürs Einschalten und die gehörten Beiträge findet ihr natürlich auf der H2 Radio-Website. Und falls ihr euch die ganze Sendung nochmal anhören wollt, findet ihr auch diese bei h2radio.de. Unsere nächste Sendung könnt ihr dann am 22. Januar 2025 hören. Das war's von mir. Ich bin Emily Sander und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Omnifrequent, das aktuelle Magazin auf H2 Radio.